HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, vielleicht Feuerwerkskörper oder so. Aber ganz auf einmal sind hier aus dieser Shisha-Bar Leute rausgerannt, in Panik gelaufen.
Der heutige Tag ist ein furchtbarer Einschnitt. Ein furchtbares Verbrechen, das uns schockiert, das uns sprachlos macht und vor allen Dingen unendlich traurig.
Nach jetzigen Erkenntnissen sei der Täter Sportschütze gewesen und habe legal Waffen besessen.
Es wird halt immer schlimmer hier in Hanau, auch überall. Und ich war ganz entsetzt gewesen heute Morgen.
Wir haben eine große Anzahl von Toten. Das ist ein schweres Verbrechen, das uns sehr bestürzt macht. Und ich glaube, jetzt ist nicht der Tag für die politische Debatte.
Der mutmaßliche Täter sei weder der Polizei noch den Nachrichtendiensten in Hessen vorher bekannt gewesen.
Bekannt ist bereits, dass der mutmaßliche Täter vor wenigen Tagen ein Video auf YouTube veröffentlicht hat.
Aber in den ersten Moment habe ich gedacht, wir sind hier irgendwo in Irak oder Palästina. Also sowas habe ich noch nie mein Leben gesehen.
Am Mittwochabend hat ein 43-jähriger Mann an zwei Tatorten in Hanau auf Menschen geschossen. Offenbar gezielt auf Menschen mit Migrationshintergrund. Es gab 11 Tote in dieser Nacht. Darunter auch der Schütze, den Spezialkräfte am frühen Morgen in seiner Wohnung aufgefunden haben, neben seiner ebenfalls getöteten Mutter. Es gibt ein Bekennerschreiben des Mannes, das rechtsradikale Ansichten offenbart. Den Behörden lag bisher nichts über ihn vor. Wegen der Schwere der Tat und dem mutmaßlichen rechtsterroristischen Hintergrund hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich genommen. Überall ist das Entsetzen groß. Bundespräsident und Kanzlerin haben ihre Bestürzung und Anteilnahme ausgedrückt. Der Hessische Landtag hat zum ersten Mal in seiner Geschichte einen kompletten Sitzungstag abgesagt. Stattdessen gedachten die Abgeordneten der Opfer. Nun fragt sich die ganze Nation, wie soll man umgehen mit einem solch monströsen Verbrechen? Bluttat in Hanau. Neue Qualität der Gewalt, so haben wir an diesem traurigen Tag getitelt. Bundespräsident Steinmeier ist nach Hanau gekommen, um dort an der Mahnwache teilzunehmen, die gerade begonnen hat. Zusätzlich zu den Todesopfern gab es an beiden Tatorten mehrere Verletzte. Der Täter ist mit dem Auto zu der Shisha-Bar und dem Café gefahren und Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken. Und so war es der Polizei möglich, rasch den Wohnort von Tobias R. zu ermitteln. Eine Reihenhaussiedlung in Hanau. Frank Angermund mit der Zusammenfassung der letzten Nacht.
Fassungslosigkeit herrscht in Hanau. 11 Tote hat es in der letzten Nacht gegeben. Laut dem hessischen Innenministerium hat ein 43-jähriger Mann zunächst auf Gäste einer Shisha-Bar in der Innenstadt geschossen. Dann fuhr er in den nahegelegenen Stadtteil Kesselstadt. Dort schoss er auf ein Auto und auf die Gäste eines Kiosks, erzählt Betreiber Kemal Kocak.
Wo ich hingefahren bin, ist die Polizei auch gekommen mit mir rein. Die waren ja auch unter Schock. Blutbad war da. 10 Menschen angeschossen. 3, 4 waren tot, alle haben geschrien, ein Mädchen war da, die war schwanger, die war auch im Bad drin. Die hat sich rausgerettet, ich weiß nicht wie. Waren insgesamt 6 Menschen tot. Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot.
Insgesamt werden 9 Menschen erschossen, einer schwer und weitere leicht verletzt. Spezialkräfte der Polizei stürmen später die Wohnung des mutmaßlichen Täters, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth.
Bei der Betretung und Durchsuchung der Wohnanschrift durch das Spezialeinsatzkommando wurden 2 weitere Personen tot aufgefunden. Hierbei handelt es sich um die 72-jährige Mutter und den vermeintlichen Täter selbst. Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem vermeintlichen Täter gefunden.
Die Zahl der Toten liegt damit schließlich bei 11. Die meisten Opfer sind jung und haben einen Migrationshintergrund. Bei dem Täter handelt es sich um einen 43-jährigen Hanauer. Er verfügt über eine Waffenbesitzkarte. In zahlreichen Internetvideos hat er versucht, krude Verschwörungstheorien zu verbreiten. Nochmal Hessens Innenminister Beuth.
Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.
Doch weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei ist der mutmaßliche Täter bekannt gewesen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigt sich in Hanau bestürzt.
Das verändert alles, nicht nur für diese Stadt, sondern auch für unser Land. Wir sind erschüttert, wir stehen fassungslos vor dem, was dort passiert ist.
Der hessische Ministerpräsident spricht auch die zahlreichen Menschen in Hanau an, die einen Migrationshintergrund haben.
Ich weiß, dass die jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, gegen Hetze und Hass anzutreten.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernimmt die Ermittlungen. Die Menschen in Hanau können die Tat immer noch nicht begreifen.
So was passiert in Hanau, ausgerechnet in Hanau. Das ist nicht normal.
Ist es schlimm?
Fassungslos. Kann ich gar nicht sagen. Also ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, dass direkt vor der Haustür sowas passiert.
Ich persönlich fühle mich davon betroffen, einfach weil ich auch zu den Leuten zähle.
Ohne Worte.
Ohne Worte, eine absolut nicht normale Nacht in Hanau. Stellen wir das alles in einen größeren Zusammenhang. Michael Götschenberg ist Terrorexperte, Terrorismusexperte. Michael Götschenberg ist Terrorismusexperte der ARD. Herr Götschenberg, die Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft an sich genommen. Das ist ja ein übliches Prozedere, wenn da rechtsterroristischer Hintergrund vermutet wird. Welchen Vorteil hat das denn?
Nun ja, es ist einfach mal die Stelle, die die meisten Ressourcen und den größten Sachverstand hat in solchen Fällen, die eben auch die Möglichkeit hat, das Bundeskriminalamt zu beauftragen. Und es ist natürlich auch ein Symbol, dass der Generalbundesanwalt solche Fälle an sich zieht, weil es natürlich auch zum Ausdruck bringt, welche Bedeutung man einem solchen Verfahren zumisst.
Noch stehen die Ermittlungen keine 24 Stunden nach der Tat am Anfang, das ist klar. Wie ist der Stand?
Ja, wir wissen in der Tat eine ganze Menge Dinge noch nicht, die für die Gesamtbeurteilung von Bedeutung sind, wie zum Beispiel, was der Mann eigentlich, der mutmaßliche Attentäter eigentlich unmittelbar vor dem Anschlag und auch in den vergangenen Jahren getan hat, ob er sozial vereinsamt war oder nicht, ob es Mitwisser gab, ob er Hinweise gegeben hat auf diese Tat. All das ist natürlich wichtig, um beurteilen zu können, inwieweit man diese Tat vielleicht auch hätte verhindern können. Tatsache ist, dass die Sicherheitsbehörden ihn nicht auf dem Radar gehabt haben. Er war weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei als Rechtsextremist oder als Gewalttäter bekannt. Und insofern müssen wir jetzt abwarten, was die Ermittlungen in dieser Hinsicht ergeben.
Der Mann hat ja ein Manifest hinterlassen. Was kann man daraus ziehen?
Ja, das ist ein 24-seitiges Pamphlet, das zunächst einmal ausgiebig eingeht auf die Verschwörungstheorien, von denen er regelrecht besessen gewesen ist. Dieser Idee, dass seine Gedanken gesteuert werden von einem unsichtbaren Geheimdienst, einer Geheimorganisation, die in Deutschland die Kontrolle habe. Und das Ganze verbindet sich dann eben mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen Weltbild, das bei ihm bis eben dahin geht, dass er der Überzeugung war, dass die Menschen, die zu uns ins Land kommen, getötet werden müssen und dass ganze Ethnien weltweit ausgelöscht werden müssten. Und ich gehe deswegen eben auch davon aus, dass das die Motivation für seine Tat gewesen ist.
Wir werden uns dieses Manifest gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Herr Götschenberg, wie läuft denn so ein Verfahren, wenn der Täter sich wie in diesem Fall jetzt selbst getötet hat? Das sind ja erschwerte Bedingungen dann für die Ermittlungen.
Ja, in der Tat, so ist das. Es geht nicht mehr darum, einen Täter zu überführen. Der ist mutmaßlich zumindest tot. Aber es geht eben sehr wohl darum, festzustellen, ob es weitere Beteiligte gegeben hat. Und darum ist es jetzt eben auch ganz entscheidend, dass die Ermittler nicht nur das Umfeld befragen, sondern eben auch die Speichermedien auswerten, die bei ihm beschlagnahmt wurden, aber eben auch sein Internetverhalten nachvollziehen, herausfinden, in welchen einschlägigen Foren im Internet er sich möglicherweise herumgetrieben hat, zu wem er dort Kontakt gehabt hat, ob er noch Dinge beschafft hat im Internet, um eben diese Tat begehen zu können. All das spielt dann eben im strafrechtlichen Sinne noch eine große Rolle.
Heute stand der Tag natürlich erstmal im Zeichen des Gedenkens, der Trauer. Wie wird das jetzt weitergehen? Wann werden wir genaueres erfahren?
Das wird noch eine Weile dauern, weil all das, was ich gerade eben beschrieben habe, erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nimmt. All diese Daten, die beschlagnahmt werden, Computer, Handys auszuwerten, das braucht erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit. Aber ich gehe davon aus, dass diese Ermittlung mit Hochdruck vorangetrieben wird und dass wir auch bald schon mehr wissen werden.
Vielen Dank, Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Heute ist ein trauriger Tag. Nicht nur die nahen Angehörigen trauern um die Getöteten in Hanau. Die Mahnwache hat gerade stattgefunden. Frieda Schanz hat um 1890 ein Gedicht über die Trauer geschrieben.
Wer Schmerz verschmerzen kann, der trägt sein Trauerkleid ein Trauerjahr. Wer höchstes Glück ins Grab gelegt, geht leidumflort für immer da. Denn wenn auch endlich wie ein Traum des Kummers schwerste Zeit verging, Unwandelbar am Lebensbaum verbleibt der dunkle Jahresring.
HR2 Kultur der Tag. Nach der Bluttat in Hanau fragt sich die ganze Nation, wie soll man umgehen mit einem solch monströsen Verbrechen? Der Mann, der 10 Menschen erschossen hat gestern Nacht, inklusive seiner Mutter und sich selbst dann auch, war bis dahin nicht als rechtsextrem aufgefallen. Aber es gab von ihm eine Art Manifest, in dem er seine Gedanken ausführlich dargelegt hat. Das ist inzwischen aus dem Netz gelöscht, soweit das überhaupt geht. Aber Rainer Dachselt hatte Gelegenheit, es unter die Lupe zu nehmen und fasst uns den Inhalt zusammen.
Die 24 Seiten sind eine Art Lebensgeschichte und Selbsterklärung des Verfassers. Im Mittelpunkt steht, so schreibt er, die Tätigkeit eines sogenannten Geheimdienstes. Er ist überzeugt, sein Leben lang überwacht worden zu sein von einer Organisation, über deren Charakter und Motive er spekuliert. Der am häufigsten wiederkehrende Begriff ist Einklinken. Die Überwacher können sich in fremde Gehirne einklinken. Das nutzen sie unter anderem, um die Ideen des Verfassers an andere weiterzugeben. Er ist davon überzeugt, von ihm stammen die wesentlichen Elemente der Politik Donald Trumps, von ihm auch die Strategie des DFB zur Erneuerung des deutschen Fußballs und zahlreiche Hollywood-Filmideen. Das alles ist mit langatmigen Erläuterungen unterfüttert. Das meiste davon will er in einer Schlüsselszene des Jahres 1999 in einem Gespräch mit einem Bekannten entwickelt haben, das natürlich überwacht wurde. Fast der gesamte Text bezieht sich auf dieses Datum. Da habe man auch über die angebliche Kriminalität von Ausländern gesprochen. Mit diesem Thema befasst er sich übrigens auch obsessiv in Videos auf seiner Webseite. Daraus leitet der Verfasser einen aggressiven Hass gegen Menschen ab, die er als Südländer, Araber, Türken oder Muslime bezeichnet. Sie sind seiner Ansicht nach instinktiv abzulehnen, haben in Deutschland nichts zu suchen. Ihre Anwesenheit im Land nennt er Hochverrat. Dann listet er eine Reihe von Völkern auf, die so wörtlich komplett vernichtet werden müssen. Er wünscht sich einen Knopf, mit dem er das sofort bewirken kann. Als Motiv nennt er den Glauben an die Überlegenheit des eigenen Volkes und eine sogenannte Weltaufgabe, die nur die Fähigen lösen können. Er hält sich für herausgehoben, weil er als einziger die Tätigkeit der geheimen Überwacher begreift. Seit 2001 will er mit ihnen direkten Kontakt haben, seit den Anschlägen vom 11. September 2001, die er ebenfalls vorhergesehen haben will. Viele Passagen sollen die zumindest gedankliche Allmacht des Verfassers beweisen. Andere sprechen dagegen von Ohnmacht und Erniedrigung. Das betrifft vor allem das Verhältnis zu Frauen. Er hat nach eigener Aussage nie eine Partnerin gehabt. Zu Beginn nennt er als Grund: Ich wollte das Beste haben oder gar nichts. Später spricht er davon, den Frauen die dauernde Überwachung nicht zumuten zu wollen. All das mündet in ganz wenige Sätze, die offensichtlich die Tat rechtfertigen sollen. Er habe sich geschworen, auf seine Überwachung mit Krieg zu reagieren. Er müsse so handeln, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wörtlich: Dieser Krieg ist als Doppelschlag zu verstehen gegen die Geheimorganisation und gegen Degeneration unseres Volkes.
HR2 Kultur der Tag. Bluttat in Hanau. Neue Qualität der Gewalt? Man ist ja schnell dabei zu sagen, das war ein durchgeknallter, ein psychisch mindestens auffälliger Mensch. Eine solche Einteilung ist aber gefährlich, weil sie dazu führen kann, dass wir allgemeingültige Strukturen übersehen, die andere psychisch labile Menschen vielleicht zu ähnlichen Ansichten oder gar Taten bringen könnten. Schauen wir also genauer hin, was dieser Täter uns hinterlassen hat. Andreas Spalt ist Autor, Journalist und Experte für Rechtsextremismus. Schönen guten Abend, Herr Spalt.
Einen schönen guten Abend.
Herr Spalt, wir wissen, Tobias R. hat studiert BWL in Bayreuth. Er war, so heißt es, Sportschütze, hatte die Waffe also legal. Und es gibt ein Manifest des Täters. Wir haben einen Ausschnitt daraus schon gehört. Können Sie neben dem Verfolgungswahn auch Dinge herauslesen, die sich so oder so ähnlich an anderen Stellen im Netz finden lassen in der rechtsextremen Szene?
Da sind zwei Merkmale sehr deutlich hervorzuheben, nämlich das eine ist dieser zutiefst vorhandene Rassismus, der dort präsentiert wird mit den entsprechenden Positionierungen und Formulierungen, und das zweite ist der zutiefst formulierte Antifeminismus, also die Frauenfeindlichkeit, die dort auch eine ganz große Rolle spielt. Und diese beiden Merkmale haben wir gerade bei den letzten Attentätern beispielsweise in Halle, aber in Christchurch erleben dürfen, dass das zwei Punkte waren, die diese Männer bewegt hat, zur Tat zu schreiten. Und offensichtlich ist das auch bei dieser Person der Fall gewesen, dass diese beiden Phänomene mit tattreibend gewesen sind. Und man muss auch ganz deutlich sagen, ja, es gibt psychologische, psychische Auffälligkeiten, aber er hat diese Tat kaltblütig ausgeführt. Er ist wirklich hingefahren, angehalten, reingegangen, hat nach dem Besitzer gefragt und hat dann geschossen. Und er hat sich gezielt dieses Milieu ausgesucht. Deswegen ist es eben auch eine zutiefst rassistische Tat.
Das heißt also auch, wir machen es uns definitiv zu leicht, wenn wir sagen, das war ein Gestörter.
Ja, ich befürchte sowieso, dass wir mit der Pathologisierung von solchen Persönlichkeiten auch zu einer Verschiebung der politischen Wirklichkeit mit beitragen. Man hat das ja unter anderem auch schon erlebt, dass jahrelang das sogenannte Reichsbürgerspektrum ja auch so abgetan worden ist. Ach, das sind doch Spinner, die reden von einem deutschen Reich, einem wiederkehrenden Reich und die BRD sei eine GmbH. Lange, lange hat man die als Irre und Spinner bezeichnet, wie ich es eben gerade schon sagte, bis dann einer tatsächlich einen Polizeibeamten in einem Einsatz erschoss. Und erst da haben dann ja auch die Sicherheitsbehörden gesagt, Moment, das ist natürlich wahr, da gibt es Wahnvorstellungen oder Verschwörungstheorien, aber das ist ein zutiefst gefährliches, hochpolitisch aufgeladenes Milieu. Und genau hier würde ich auch ganz vorsichtig wieder sein mit der Pathologisierung.
Und es gibt offenbar ein Milieu, wie Sie ja auch sagen, also mehrere Menschen, die diesen Verschwörungstheorien anhängen. Auf welche Informationen könnte sich dieser Täter von Hanau gestützt haben? Auf welche Art könnte er sich radikalisiert haben?
Bei aller Vorsicht, da wir natürlich jetzt noch nicht sehr viele harte Fakten vorliegen haben, ist aber eins schon offensichtlich: an dem Pamphlet, das mir ja auch vorliegt, erkennt man eben gängige Formulierungen, die wir in rechten Echoblasen in sozialen Netzwerken finden. Und da, glaube ich, wird er sich mit bedient haben. Er ist ja auch jemand, das muss man doch mal deutlich sagen, so einen Waffenschein bekommt man ja auch nicht ohne. Also offensichtlich ist er dann nicht irgendwie aufgefallen mit irgendwelchen verschrobenen Ideen. Und gleichzeitig hat er eben auch studieren können. Also ich denke, dass doch jemand ist, der sehr genau, und wenn man sich das Pamphlet auch anguckt, wie es formuliert ist mit den Grafiken, dass sich jemand, der sehr genau überlegt hat, was er dort tut und der auch sehr genau geguckt hat, aus welchen Quellen er sich sozusagen sein Wissen gespeichert hat, auch wenn etliche Quellen dort wirklich reine Wahnvorstellungen sind, die im sozialen Netzwerken seit Jahrzehnten herumgeistern.
Er hat dieses Pamphlet ja auf Englisch verfasst, offenbar sprachlich auch auf ganz akzeptablem Niveau. Warum Englisch? Was sagt uns das?
Das sagt uns, dass der Terror längst internationalisiert ist. Und das ist auch ein Phänomen, was wir leider ein bisschen verdrängt haben. Wir haben ja schon 2016 einen Attentäter in München gehabt. Es sei daran erinnert, es hat fast 3 Jahre gedauert, bis die Taten des Täters dort eben auch als rassistisch motivierte Täter auch von den Behörden so wahrgenommen wurden. Es hat einen langen Streit gegeben. Und auch er hatte schon seine Tat sozusagen in den sozialen Netzwerken vorbereitet. Und der Attentäter in Halle ja genauso. Er hat einen Livestream geschaltet gehabt und wollte sozusagen live die Menschen dabei haben und das auch global und international. Und beide Attentäter, sowohl in München als auch in Halle, das wissen wir längst, hatten eben auch internationale Kontakte und inspirierten sich auch von Attentaten, die weltweit stattgefunden haben.
Dieses Manifest ist ja jetzt relativ zügig gelöscht werden, wobei man es auch noch findet. Das Netz ist ja eine große, weite Welt und auf neuseeländischen Seiten findet man es wohl noch. Wird da schnell genug gehandelt beim Löschen solcher Sachen?
Vielleicht kann man es positiv sagen. Erfreulicherweise ist ja bei dem Attentat in Halle der Livestream sozusagen nicht lange im Netz präsent gewesen. Keine Medien haben ihn groß aufgegriffen, also in den Formen, dass Bilder gezeigt worden sind. Weil das ist natürlich, was diese Attentäter sich auch wünschen, weltweit, global sozusagen live bekannt zu werden. Und darum war es in diesem Fall sehr positiv, dass es anders funktioniert hat. Aber tatsächlich, grundsätzlich ist es nicht ganz so leicht, Sachen sofort aus dem Internet zu löschen. Und gleichzeitig muss man ja auch ganz vorsichtig sagen, wir müssen uns auch schon fragen, wie hoch soll der Überwachungsgrad in den sozialen Netzwerken sein? Inwieweit wollen wir dort eine totalitäre Gesellschaft oder wollen wir immer noch den offenen, pluralen Diskurs in den sozialen Netzwerken?
Aber immerhin, diese Form von Berühmtheit muss man nicht geben. Vielen Dank, Andreas Spalt, Autor und Journalist und Experte für Rechtsextremismus. Wenn Menschen sinnlos vorzeitig aus dem Leben gerissen werden, dann macht einen das betroffen. Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist immer schmerzlich, auch bei Rainer Maria Rilke.
Wir wissen nichts von diesem Hingehen, das nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund, Bewunderung und Liebe oder Hass dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund tragischer Klage wunderlich entstellt. Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen. Solange wir sorgen, ob wir auch gefielen, spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt. Doch als du gingst, da brach in diese Bühne ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt, durch den du hingingst. Grün, wirklicher Grüne, wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald. Wir spielen weiter, bang und schwer Erlerntes hersagend und Gebärden dann und wann aufhebend. Aber dein von uns entferntes, aus unserem Stück entrücktes Dasein kann uns manchmal überkommen, wie ein Wissen von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, so dass wir eine Weile hingerissen das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.
Wir haben es bei dem Täter in Hanau wahrscheinlich mit einem Einzeltäter zu tun. Noch dazu mit einem Mann, der bisher nicht einschlägig aufgefallen ist, der keine Vorstrafen hatte und den Behörden nicht bekannt war als Mitglied der rechtsextremen Szene. Solche Leute müssen also auch noch mit ins Kalkül genommen werden, zusätzlich zu den etwa 13.000 gewaltorientierten Rechtsextremen in Deutschland, die der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat. Insgesamt geht der Verfassungsschutz von rund 25.000 Rechtsextremen in Deutschland aus. Von diesen 13.000 Gewaltbereiten betrachten die Behörden 53 als Gefährder, als Personen, also denen jederzeit eine schwere Straftat zuzutrauen ist. Heike Borowka, wie kommt die Polizei zu ihrer Risikoeinschätzung? Wie erkennt man Täter frühzeitig?
Ja, das ist die gute Frage, die sich die Polizei auch stellt und wo sie ja letztlich auch immer wieder scheitert, was wir an diesen ganzen schrecklichen Taten sehen. Das heißt, man geht her, man beobachtet im Moment natürlich das Netz, man beobachtet Menschen, man versucht Verbindungen herzustellen und wenn es ganz besonders gut läuft, dann gibt es eine Vernetzung auch mit den anderen Sicherheitsbehörden, also etwa dem Verfassungsschutz. Und dann kommt man zu einer Einschätzung und die kann nur richtig oder sie kann falsch sein. Und die ist eben, der ist gefährlich, dem traue ich zu, eine schwere Straftat und dem traue ich eben nicht zu.
13.000 Rechtsextreme kann man kaum überwachen, 53 vielleicht schon. Wie läuft so eine Überwachung?
Naja, die läuft, wenn ich die für richtig, richtig gefährlich halte, sehr teuer ab. Das kostet einen Haufen Geld, weshalb man nicht hergehen kann und jeden pausenlos zum Beispiel observieren lassen kann. Ich brauche unglaublich viele Beamte für einen Menschen, also mindestens mal 10, weil die im Schichtdienst arbeiten und gucken müssen. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht geht bei so vielen. Das heißt, man versucht aufmerksam zu sein, man versucht im Netz zu gucken, was sie machen, man versucht darauf zu achten, wer sich wann, wo, mit wem trifft. Und natürlich, das hatten wir ja schon vor Jahren mitbekommen, mit V-Leuten macht man das natürlich auch.
Wie gut sind die Behörden innerhalb Deutschlands und auch international vernetzt, um Rechtsextremismus zu bekämpfen?
Sie versuchen es immer wieder, sich zu beteuern. Jedes Jahr zum Beispiel auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts ist das immer wieder ein Thema. Und egal um welches Thema es dort geht, da geht es eben immer um ein bestimmtes Thema, wird immer wieder gesagt, wir müssen uns vernetzen. Aber innerdeutsch reicht da ja nicht.
Eben.
Verbrecher und das Internet, das kennt doch keine Grenzen. Also muss man sich mindestens europäisch vernetzen. Und wenn wir uns Straftaten angucken, wie zum Beispiel Kinderpornografie oder sowas, da kommen die Hinweise in der Regel aus den USA zunächst.
Gucken wir auf Hanau. Tobias R. hatte einen Waffenschein und ziemlich viele krude Ideen im Kopf. Und er war wohl selbst mehrfach bei der Polizei vorstellig, weil er sich illegal überwacht gefühlt hat. Wird in solchen Fällen dann auch mal geschaut, ob so jemand eine Waffe besitzt?
Ja, offensichtlich ja nicht so ganz genau. Also wenn es denn so ist, bisher sind die Erkenntnisse ja noch nicht ganz so gesichert, weil die Ermittlungsbehörden sich nicht so gerne in die Karten schauen lassen wollen in so einem frühen Stadium. Und auch der Generalbundesanwalt hat ja letztlich in der Pressekonferenz heute nicht wirklich was gesagt, was wir nicht schon gewusst hätten. Also gehen wir mal davon aus, dass er legal eine Waffe hatte. Es gibt Hinweise, dass er einen Jagdschein hat. Es gibt Hinweise, dass er einen Waffenschein hat. Ich kann das nicht prüfen. Es fällt auf. Ich finde, das ist ein generelles Problem, wie wir mit diesem Waffenrecht umgehen. Und ich habe den Eindruck, dass es politisch nicht gewünscht ist, dass wir dieses Thema diskutieren. Also zum Beispiel, dass, wenn ich Jäger bin, meine Waffe eben nicht zu Hause aufbewahren darf. Warum muss das eigentlich sein? Die kann doch auch im Waffenschrank meines Vereins sein. Und da kann jemand dafür zuständig sein. Aber diese Frage ist schon so häufig gestellt worden. Und es erscheint mir so, als wolle die Politik da einfach nicht rangehen.
Mhm. Das Netz haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Das Manifest des Täters von Hanau ist rasch entfernt worden aus dem Netz. Wie groß ist denn das Nachahmerpotenzial solcher Inhalte im Netz? Was sagt die Polizei dazu?
Das ist ein riesengroßes Problem. Und gerade auf der letzten Herbsttagung des Bundeskriminalamts war davon auch die Rede. Also vor allen Dingen BKA-Präsident Münch mahnt da. Der sagt, so bestimmte Dinge wie eben diese seltsamen Manifeste, man hört ja schon an dem Wort, was damit gemeint ist, oder Videos, die dürfen nicht ständig verbreitet werden, sondern er möchte oder er hat es immer wieder gesagt, also der BKA-Präsident hat es immer wieder gesagt, da müssen die Anbieter auch stärker durchgreifen. Da muss mehr passieren, weil sich diese Sachen verbreiten. Und wenn die sich verbreiten, dann entsteht, wir erleben das ja jetzt. Das nimmt doch zu, das bilden wir uns doch nicht mehr ein. Mhm. Sondern das, was in Hanau passiert ist, ist in einer Form erschreckend, wie ich es kaum beschreiben kann. Und auch wenn wir hergehen und sagen, das ist ein psychisch kranker Mensch, was der gewiss ist. Also ich habe dieses sogenannte Manifest gelesen. Da steht lauter so krudes Zeugs drin. Aber als krud mag ich es gar nicht mehr bezeichnen, weil da 11 Menschen dabei gestorben sind oder deswegen gestorben sind oder wie auch immer diese Zusammenhänge bestehen können. Aber sicherlich ist es so, diese Sachen sind im Internet zugänglich gewesen.
Vielen Dank, Heike Berufka. Nach dieser Bluttat in Hanau fragt sich die ganze Nation, wie soll man umgehen mit einem solch monströsen Verbrechen? Und deswegen haben wir getitelt, Bluttat in Hanau, neue Qualität der Gewalt. Patrick Stegemann hat sich lange mit Radikalisierung im Netz beschäftigt und besonders mit rechtsradikalen Strukturen. Herausgekommen ist seine Dokumentation Lösch dich, so organisiert sich Hass im Netz und sein Buch Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Schönen guten Abend, Herr Stegemann.
Guten Abend, hallo.
Eine rechtsradikale Gesinnung ist einem Menschen nicht unbedingt anzusehen. Glatzen und Springerstiefel sind in diesen Kreisen nicht mehr unbedingt vorherrschend. Man geht da subtiler vor. Was findet sich im Netz so an freundlicher Verpackung für rechtsradikales Gedankengut?
Es findet sich eigentlich jede Art von Verpackung, ob freundlich oder nicht. An der freundlichen Verpackung oder zumindest freundlicher, wenn man sie vergleicht zu den doch relativ dumpfen und böse dreinschauenden Neonazis der 90er und Nullerjahre, gibt es eine ganze Reihe von eher jüngeren Aktivisten, die das Netz im Grunde nutzen wie Influencer. Wir nennen das auch die rechten Influencer, die zum Beispiel auf Instagram oder YouTube Inhalte machen für bestimmte relativ spitze Zielgruppen. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt rechte Kochsendungen, es gibt rechte Rapper, es gibt ganz gewöhnliche Verschwörungsmythen natürlich auch. Und alles steht eigentlich in Verbindung. Und es gibt dann so ein Netzwerk, eine Allianz der Antagonismen nennen wir das auch.
Was ist das für eine Allianz der Antagonismen?
Wir beobachten gerade bei YouTube zum Beispiel, dass sich Inhalte oder Leute, die Inhalte herstellen, von rechtsnational bis verschwörungstheoretisch, antimuslimisch, rassistisch bis antisemitisch, alles irgendwie vermengt. Und es gibt relativ große Differenzen teilweise in ganz konkreten Fragen, zum Beispiel in der Haltung zu Israel oder in wirtschaftspolitischen Fragen. Aber das Feindbild dieser Leute ist sehr, sehr klar. Es ist das Feindbild, das offensichtlich auch der Attentäter geteilt hat, nämlich gegen alles Fremde. Und diese Allianz bindet sich sozusagen zusammen in Anbetracht des Antagonismus zu dem Fremden.
Es kann also passieren, dass ich eher zufällig auf so einer Seite lande, weil ich zum Beispiel Spaß dran habe, jemandem beim Kochen zuzuschauen und dann jubelt mir jemand beim Kartoffelschälen rassistisches Geschwurbel unter.
Das kann passieren und das kann nicht nur passieren, sondern das soll passieren. Das ist die Strategie. Martin Sellner beispielsweise, einer der führenden Köpfe der extremen Rechten in Europa, der ja auch Spenden von dem Attentäter in Neuseeland erhielt und wichtig ist für diese mehreren rechten Terrorattentate, die in der Folge passiert sind, 2019 und auch in diesem Jahr. Dieser Martin Sellner spricht ganz offen vom Infokrieg, aber auch vom Emo-Krieg. Und bei diesem Emo-Krieg geht es eben darum, schöne Bilder zu produzieren, um emotionale Barrieren, so sagt er das, abzubauen. Und dazu gehört dann eben auch eine Kochshow.
Also ich soll mich wohlfühlen mit dem Rassismus.
Genau. Die Strategie ist, wenn Rassismus so schön aussieht und so nett ist, dann kann er ja nicht so schlimm sein. So könnte man das übersetzen.
Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu erkennen. Gibt es denn vielleicht doch den ein oder anderen Code, wo man aufmerksam werden könnte?
Es gibt ganz viele Codes, die im Grunde durch dieses rechte Netzwerk wandern, die jetzt auch auftauchen in den Tatmanifesten der letzten Jahre und der letzten Stunden, muss man ja auch sagen. Häufig geht es um das Heraufbeschwören der eigenen in der Verteidigung gegen das andere. So abstrakt das klingt, häufig kommt ein Begriff wie Umvolkung vor. Also die Verschwörungsideologie, dass sie glauben, das kommt sozusagen auch in der AfD vor, dort wird das verwandt, auch in der FPÖ, aber eben auch bis an verschwörungstheoretische, sehr antisemitische Creator zum Beispiel auf YouTube. Sie alle teilen die Idee, dass es eine zentrale Instanz gäbe, die gewissermaßen auch durch Tone Bevölkerung, was immer das auch sein soll, auszutauschen gedenkt durch einen zentralen Plan. Und die Migration sei dann so etwas wie eine Waffe.
Die Frage ist ja, muss ich schon mit einem bestimmten Blick auf die Welt ins Netz gehen oder funktioniert Radikalisierung auch bei Menschen, die noch gar nicht so denken?
Also Radikalisierung ist ein ziemlich komplexer Prozess, den wir vielleicht auch noch gar nicht ganz verstanden haben und der sicherlich nicht sowas wie Online-Radikalisierung per se ist, sondern Radikalisierung passiert im normalen Leben und es passiert im Internet, das ist ja auch das normale Leben ist. Wir bewegen uns da ja ganz normal. Es gibt ja keine abgeschottete Welt. Das sollte uns ja auch der Terror traurigerweise vor Augen führen. Aber es hat natürlich ganz viel mit den Personen an sich zu tun, mit Lebenserfahrungen und die Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, all das, was da an Rassismus offenbart wird, die unterfüttern das dann gewissermaßen. Aber nicht jeder ist dafür natürlich anfällig. Das beste Beispiel sind ja Journalistinnen und Journalisten. Auch wir, die wir über Jahre diese Inhalte gucken, um sie zu analysieren, um darüber aufzuklären. Und wir sind ja auch noch nicht zu Rassisten geworden. Also nicht jeder, der das sieht, wird automatisch zum Rassisten.
Sie haben sich intensiv mit dieser rechten Mobilmachung beschäftigt. Ihre Einschätzung, müssen wir verstärkt in Zukunft mit solchen Taten, wie wir es gerade erlebt haben, rechnen?
Das natürlich fällt besonders schwer an so einem traurigen Tag wie heute zu sagen. Ich fürchte aber ja. Zum einen gibt es einen Nachahmereffekt dieser Taten. Das sehen wir im letzten Jahr. Wir haben 5 internationale rechtsextreme Terrorattentate mit mehreren Dutzend Toten, die begonnen haben in Neuseeland mit dem Christchurch-Attentat mit über 50 Toten. Das Jahr endete dann quasi das Terrorjahr mit dem Attentat in Halle. Es gibt diesen Nachahmereffekt und es gibt diese Effekte der emotionalen Aufwallung und das ist das Ziel der kommunikativen Strategie der extremen Rechten und dazu gibt es eben auch einen parlamentarischen Arm einer Partei, die in den meisten Landesparlamenten und im Bundestag sitzt, die genau diese Aufwallung vorantreiben und deshalb muss man traurigerweise sagen, dass damit zu rechnen ist.
Vielen Dank, Patrick Stegemann. Als Bertolt Brecht sein Gedicht gegen Verführung geschrieben hat, war die Welt noch etwas übersichtlicher. Jedenfalls gab es das Internet noch nicht. Aber falsche Versprechungen, die gibt's auch ohne Netz.
Lasst euch nicht verführen. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen. Das Leben wenig ist. Schlürft es in schnellen Zügen. Es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Erlösten, das Leben ist am größten, es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen zu Fron und Ausgezehr. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher.
Bei der Mahnwache in Hanau ist heute Abend viel politische Prominenz angereist, inklusive des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Im politischen Berlin hat die Tat der vergangenen Nacht viele aufgewühlt. Barbara Kostolnik mit den Reaktionen.
Bei allem Entsetzen herrscht Einigkeit im politischen Berlin.
Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land.
An diesem schrecklichen Tag.
Ein ganz schrecklicher Morgen.
Tag der tiefen Trauer.
Ein erneuter Tag der Trauer und des Zorns.
Politiker und Politikerinnen aller Parteien zeigen sich erschüttert und fassungslos ob der Morde von Hanau. Ein 43-jähriger Mann hatte 10 Menschen und sich selbst umgebracht. Sein Motiv erläutert der Bundesgeneralanwalt Peter Frank.
Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen.
Die Bundeskanzlerin hatte bereits am Morgen sehr deutliche Worte gefunden.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von Paris aus von einem Gift des Rechtsextremismus und zieht daraus ihre Schlüsse. Keine Zusammenarbeit, sagt Kramp-Karrenbauer, mit der Partei, die zum Teil Rechtsextreme, ja Nazis, in ihren eigenen Reihen dulde.
Das ist auch meine Aufgabe, die ich auch als Vorsitzende der CDU sehe. Und deswegen, wir haben einen ganz harten Beschluss, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit in keiner Form mit der AfD. Und wie wichtig das ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.
Bei der AfD hatte man die Morde sehr schnell verurteilt, per Twitter. Sagen wollte man zunächst nichts. Später äußert sich der Fraktionschef Alexander Gauland dann doch. Der Täter sei völlig geistig verwirrt gewesen und
Rassismus in der Form ist natürlich auch geisteskrank, ist doch völlig klar.
Unterdessen werden die Rufe nach Maßnahmen gegen extremistischen Terror lauter. Grünen-Chef Robert Habeck fordert einen Krisenstab im Kanzleramt gegen Rechtsextremismus und kritisiert lautstark, dass in den vergangenen Jahren der rechtsextremistische Terror relativiert worden sei.
Immer wieder zu sagen, ja, wir haben genauso ein großes Linksextremismusproblem wie ein Rechtsextremismusproblem, wohl wissend, dass über 200 Menschen seit 1990 von Nazis ermordet worden sind. Das ist Relativierung par excellence und ich hoffe, dass damit jetzt Schluss.
Vor Ort im hessischen Hanau verspricht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht:
Wir werden mit Hochdruck aufklären.
Kurdische Verbände und der Zentralrat der Juden hatten Teilen von Polizei und Justiz vorgeworfen, auf dem rechten Auge eine Sehschwäche entwickelt zu haben. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer steht viel mehr auf dem Spiel. In Hanau sagt er:
Wir haben in den letzten Tagen in dem Feld des Rechtsextremismus leider Gottes eine Menge von sehr besorgniserregenden Entwicklungen erlebt. Deshalb ist die zentrale Aufgabe für uns, mit aller Entschiedenheit den Gegnern der freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung die Stirn zu bieten.
Politiker und Verbände haben die Bundesbürger dazu aufgerufen, für genau diese freiheitliche Ordnung aufzustehen und auf die Straße zu gehen.
Große Betroffenheit in Berlin an diesem Tag nach dem Attentat in Hanau. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat Polizei und Justiz den Vorwurf gemacht, dass die Gefahr durch Rechtsextremismus zu lange nicht ernst genug genommen wurde und dass es da häufig eine Sehschwäche auf dem rechten Auge gebe. Das würde sich jetzt rächen. Darüber spreche ich mit Michael Friedmann, Journalist und Publizist. Schönen guten Abend, Herr Friedmann.
Guten Abend.
Diese Sehschwäche auf dem rechten Auge, ist die immer noch so ausgeprägt oder haben die Taten des NSU, der Mord an Walter Lübcke und die Schüsse in Halle nicht doch bewirkt, dass die Wahrnehmung geschärft wurde, dass jetzt eben genauer hingeschaut wird?
Die Wahrnehmung wird geschärft, aber die Sicherheitsbehörden, Polizei, Justiz, Staatsanwaltschaften, alles laufen den Realitäten hinterher. Und das ist das Ergebnis von vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wo man das Thema hinten an geschoben hat, wo man es verdrängt hat, wo man es auch politisch nicht wahrnehmen wollte. Es gibt Strukturen in Deutschland, es gibt Netzwerke im rechtsradikalen Bereich, es gibt Sympathisanten und es gibt eine Partei des Hasses. Das alles ist der Vorläufer. Es gab Terrorismus seit Jahrzehnten in Deutschland, der rechtsextremistisch und rassistisch begründet ist. Und heute im Jahre 2020, spätestens nach 3 Anschlägen in 12 Monaten, muss festgestellt werden, es gibt einen deutschen Rechtsterrorismus und der hat einen gesellschaftlichen Spiegelungsboden, der sich teilweise auch in der AfD widerspiegelt.
Die Behörden hatten den Hanauer Täter Tobias R. nicht auf dem Schirm, gerade bei Menschen, die lange nicht auffallen, die mit ihrer Gesinnung offenbar nicht hausieren gehen, braucht es ja einen Impuls, der sie dazu bringt, aus der Deckung zu kommen. Da gibt es natürlich individuelle Gründe, aber sicher auch Gründe in der Außenwahrnehmung. Wenn Sie sich die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland anschauen, Sie haben das ja schon angedeutet, welchen möglichen Impuls sehen Sie da?
Die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland ist zweigeteilt. Einerseits gibt es eine sehr hell leuchtende antidemokratische Kraft, die sich politisch als AfD darstellt. Und es gibt bei den Demokraten, die, wie wir alle uns einig sind, quantitativ sehr viel mehr sind, ein Zweifel, eine Zögerlichkeit. Das Licht hat 20 Watt, bei den Extremisten und Antidemokraten deutlich 60 Watt. Die Frage ist, was bedeutet das, dass das im politischen Alltag Alltag geworden ist, und das ist sehr einfach zu beantworten. Die Kanzlerin hat von Gift gesprochen. Ja, es gibt geistige Brandstiftung. Sie wird von Spitzen der AfD jeden Tag getriggert und jeden Tag erleben wir, dass immer mehr Menschen sich enthemmt haben. Und diese geistige Brandstiftung führt dazu, dass dann die Brandstiftung real wird. Und es wäre auch sehr ratsam, in diesem Zusammenhang nicht wieder den Versuch zu unternehmen, ja, es war doch ein Einzeltäter, ja, der hatte so eine verquere Geschichte dahin geschrieben, sondern es endlich ernst zu nehmen, dass es möglicherweise Einzeltäter sind, aber dass der Boden, auf den sie sich befinden, sowohl der geistige Boden, das geistige Gift, das da verströmt wird, mehr als Einzeltäter sind. Es sind Strukturen, es sind Netzwerke, es sind Sympathisanten, es ist eine Partei. Und wenn wir darauf nicht reagieren, ich sage nicht endlich jetzt, sondern viel zu spät, aber dann wiederum jetzt nochmal sagen, aber jetzt reagieren wir, dann müssen wir uns darüber bewusst sein, dass es hier um die Demokratie an sich geht.
Apropos Strukturen, es macht einen Unterschied, ob man sagt, da sind 9 Migranten ermordet worden oder ob man sagt, es sind 9 Mitmenschen ermordet worden, 9 unbescholtene Bürger unseres Landes. Da findet ja ganz viel subtile Ausgrenzung im Alltag statt, die uns eigentlich gar nicht bewusst ist. Das ist ein inneres Aufatmen quasi nach dem Motto, wenn man keinen Migrationshintergrund hat, dann ist man außer Gefahr. Das dürfte ein Trugschluss sein. Letztlich wird ja auf die ganze Gesellschaft geschossen.
Aus der Sicht der Rechtsextremisten, der Rassisten und der Menschenverachter werden Menschen selbst in 17. Generation mit Migrantenhintergrund verkoppelt werden. Wenn wir es rational und mit Vernunft diskutieren, es gibt Menschen, die migrieren nach Deutschland, deren Kinder haben Migrantenhintergrund, deren Enkelkinder sind mit diesen Bezeichnungen eigentlich nicht mehr zu etikettieren. Wenn wir es übernehmen, dann übernehmen wir damit auch eine Markierung, über die wir selbst mitreflektieren müssen. Demgegenüber steht aber beispielsweise die Information, übrigens, die wir auch als Journalisten dargeben müssen, dass einige der Umgebrachten türkische Staatsbürger sind. Aber dieser Begriff der Migration, der Migranten, hört ja dann niemals auf. Letztendlich, wenn man 100 Jahre, also 15 Generationen zurückgeht, dann ist ganz Deutschland eine Migrationsgesellschaft mit Migrationshintergrund. Und hier ist in der Tat, da haben Sie vollkommen recht, in der Sprache, die aber auch immer das präzise Denken mit sich zieht, ein roter Faden von Ungenauigkeiten, die aber in diesem Moment, wo das so verwendet wird, Millionen Menschen ausgrenzt, stigmatisiert und sich die Frage stellen lässt, die Sie eben gestellt haben. Letztendlich ist dieses Attentat ein Attentat auf die Würde des Menschen, auf das Leben des Menschen und auf die Demokratie und damit auf uns alle.
Jetzt haben wir heute überall Bestürzung. Bestürzung ist auch ein Gefühl der Hilflosigkeit. Nach der Bestürzung müssen Konsequenzen folgen. Wir müssen uns besser wappnen gegen rechte Gesinnungen. Was würden Sie sich wünschen?
Also wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland ein Beispiel von Linksextremismus gehabt bei der Roten Armee-Fraktion und damals wurden Sympathisanten, Täter, der gesamte Apparat des Staates eingesetzt mit aller Radikalität und Härte und es wurden auch Menschen, die halbwegs gesagt haben, aber man muss doch verstehen und es gibt doch Motive und es gibt Gründe und es gibt politische Hintergründe, in diesen Situationen geächtet, die Diskussionen wurden immer härter. Ich stelle fest, dass wir immer noch viel zu viel Verständnis aufbringen, wenn Menschen uns erzählen, warum sie andere Menschen verachten, hassen und diskriminieren. Das ist die gesellschaftspolitische Aufgabe, die uns alle angeht. Der Staat an sich hat Instrumente, um gegen Verbrechen vorzugehen. Und geistige Brandstiftung ist ein Gewaltakt, auch wenn kein sichtbares Blut fließt. Fließt eine Verletzung bei den Menschen, die ganz tief geht. Und diejenigen, die sich daran gewöhnen, verbal Menschen gewalttätig anzugehen, die verändern auch ihre Hemmschwelle. Hier ist Politik und Justiz und Gesellschaft gemeinsam aufgefordert. Und ein letztes, das Verhältnis zur AfD ist eins, das überhaupt keinen Spielraum anbietet. Diese Partei ist die Partei des Hasses. Diese Partei hetzt jeden Tag. Diese Partei verändert unser Koordinatensystem des Respektes, miteinander umzugehen. Und lassen Sie mich dazu nur den einen Satz auch noch mal reflektieren, weil ja immer gesagt wird, man kann ja nicht alles sagen, man darf nicht alles sagen. Zu Recht darf man nicht alles sagen. Das nennt man Zivilisation. Der Respekt, wie wir miteinander umgehen, ist keine Zensur, sondern sie hat etwas mit Humanität zu tun, mit Respekt vor anderen Menschen. Und wer beispielsweise diese rote Linie überschreitet, kann das zwar in der freien Gesellschaft, aber er sollte dafür sanktioniert werden.
Ja, da wollen wir leben, in der Zivilisation. Danke, Michel Friedmann. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.